Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Ina Rotscheid. Herzlich willkommen. Hilfe für die Helfer. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt Gelder für die Polizeiseelsorge bereit und getrennte Wege. In immer mehr, vor allem bioethischen Fragen, driften die evangelische und die katholische Kirche auseinander. Das sind unsere Themen heute hier bei den Informationen aus Religion und Gesellschaft. In Zeiten knapper Kassen, da kommt es selten genug vor, dass irgendwo im öffentlichen Dienst zusätzliche Gelder bereitgestellt werden. Aber genau das ist jetzt passiert. Im Januar wurde in Nordrhein-Westfalen im Polizeigesetz verankert, dass das Land erstmals 4 Stellen für die Polizeiseelsorge refinanziert, je 2 für die evangelische und 2 für die katholische Kirche. Innenminister Herbert Reul von der CDU, der hatte das vorangetrieben. Er misst der Polizeiseelsorge eine hohe Bedeutung bei und er will damit die Beamtinnen und Beamten in ihrem Alltag unterstützen. Grund genug für uns, mal nachzufragen, was ein Polizeiseelsorger macht und womit Polizistinnen und Polizisten hierzulande tagtäglich konfrontiert werden. Volker Hülsdonk ist hier leitender Landespfarrer für Polizeiseelsorge der Evangelischen Kirche im Rheinland. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch meinerseits.
Ein Fall, der durch die Medien gegangen ist, war der von 5 Kindern, die im Jahr 2020 in einem Wohnhaus in Solingen tot aufgefunden wurde. Später stellte sich heraus, dass die Mörderin die eigene Mutter war. Da wurden auch sie als Polizeiseelsorger hinzugerufen. Was macht denn so ein Fall mit den Beamten und Beamtinnen, die da vor Ort arbeiten müssen? Und welche Unterstützung können sie denn da leisten?
Die Situation in Solingen war eine sehr tragische und auch für die Beamten und Beamtinnen natürlich keine alltägliche. Gerade wenn Kinder auch betroffen sind, berührt es sie wie alle Menschen sehr. Wir führen dann mit einigem Abstand zum Einsatz ein Gespräch, was die Einzelnen möglicherweise in den nächsten Tagen an Reaktionen erwartet. Denn die Seele reagiert, der Körper reagiert möglicherweise auf ein sehr außergewöhnliches Ereignis. Und wenn man darauf vorbereitet ist, ist das gut. Wir bieten dann natürlich auch weitere Gespräche an für Dienstgruppen, auch für Einzelne, bei denen sich zeigt, dass sich eine besondere Belastung einstellt.
Das ist jetzt natürlich ein Fall, der nicht alle Tage passiert. Ich würde mal sagen, Verkehrsunfälle, Demonstrationen, Schlägereien, das sind vermutlich eher so die alltäglichen Themen. Womit kommen denn dann die Polizistinnen und Polizisten zu Ihnen? Also was macht das mit denen in der Folge dessen, was sie so erleben in ihrem Einsatz?
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Anlässe, die haben Sie gesagt. Es gibt Einsatzsituationen, die sehr belastend sind und zwar akut. Schusswaffengebrauch gehört zum Beispiel dazu. Nehmen wir aber mal das Beispiel Autobahnpolizei, sieht regelmäßig schwer verletzte Menschen, sterbende Menschen und das geht eine lange, lange Zeit gut und irgendwann wird es dem Einzelnen dann vielleicht doch mal zu viel. Es gibt aber auch Gesprächsanfragen aufgrund einer Situation in einem Team oder auch eine Mischung von Persönlichem und Privatem. Wichtig ist, dass es eben keinerlei Dienstweg oder so bei uns braucht, denn jeder kann uns wirklich direkt anrufen.
Wir beobachten oder wir hören es auch in den Nachrichten, dass es zunehmend Angriffe auf Helfer wie zum Beispiel Feuerwehr, Sanitäter und eben auch Polizisten und Polizistinnen gibt. Was bedeutet das denn für die Menschen, die Sie betreuen oder für die Polizistinnen und Polizisten und vor allen Dingen auch für den Nachwuchs?
Das ist ohne Frage ein Belastungsfaktor für die Beamten im Land. Ihre Arbeit steht unter einem großen öffentlichen Interesse. Das Handeln wird medial bewertet und verbreitet. Und das ist durchaus Thema in den Gesprächen, die wir führen. Wir reagieren aber auch darauf, indem wir zum Beispiel Seminare anbieten, Umgang mit Gewalt und Widerstand, Umgang mit Belastungen, das moderne, aber durchaus wichtige Thema Resilienz spielt da eine Rolle. Also was habe ich den Belastungen, die in meinem Beruf auf vielfältige Weise entstehen, persönlich entgegenzusetzen? Das Besondere des Polizeiberufs ist ja, und das unterscheidet ihn nicht von allen, aber meiner Einschätzung nach von vielen Berufen, dass ich in eine Lage hineingerate, in der ich sehr schnell sehr genau unter Berücksichtigung vielfältiger Aspekte, menschlicher, einsatztaktischer, juristischer Aspekte reagieren muss. Das muss möglichst gut sein. Und allein das für sich genommen passiert tagtäglich, verdient aber auch den besonderen Respekt, was dort eben auch geleistet wird.
Wir sehen ja diese Bilder in den Medien, zum Beispiel aus Lützerath, wo im Braunkohleabbaugebiet ein Dorf geräumt werden musste nach Monate, jahrelangen Protesten, wo wir Bilder sehen von Polizisten, die gegen Demonstrierende vorgehen. Da ist ja ganz schnell dann von unangemessener Gewalt die Rede und von dem Polizeistaat in Anführungszeichen. Sie kennen die andere Seite.
Ja, die Polizei hat das Gewaltmonopol und sie muss natürlich sehr angemessen und das heißt dosiert ihre eigene Gewalt einsetzen und eben auch reagieren, wenn man ihr gewalttätig begegnet. Auch hier sind wir als Polizeiseelsorge gefragt, auch in der Aus- und Fortbildung integriert, weil wir zum Beispiel einen Teil des berufsethischen Unterrichts übernehmen und weil wir mit der Alltagsreflexion auch zum Beispiel die Erfahrungen, die Sie gerade angesprochen haben, durchdenken und bewerten und gucken, wie wir hier den ethischen Orientierungsrahmen, die Würde des Menschen ist unantastbar, einbringen. Denn auch der Mensch, der sich sehr respektlos mir als Polizeibeamter gegenüber verhält, also mich auch beschämt, meine Würde verletzt, dem muss ich als Polizeibeamter würdevoll begegnen. Und das beschränkt den Einsatz der Mittel und beschreibt immer das zu suchende angemessene Maß.
Sie sind ja von der evangelischen Kirche. Gibt es da eigentlich Skepsis oder Vorbehalte von Beamten, die sich jetzt eben keiner Religion zugehörig fühlen oder die vielleicht muslimischen oder jüdischen Glaubens sind? Wie passt das zusammen, dass Sie im Grunde ja vermutlich mal für alle zuständig sind und jetzt nicht die Katholiken abweisen würden?
Nein, das würden wir nie tun und das ist in der Tat eine interessante Frage. Unserem Selbstverständnis nach fühlen wir uns für alle Mitarbeitenden der Polizeibehörde zuständig. Wir fragen nicht nach der Religiosität, nach der Konfessionalität, nach der Spiritualität der Menschen. Wir sind Angestellte beziehungsweise eben auch Beamte unserer Kirchen. Ich glaube, wir treten in den Behörden sehr offen, zugänglich, menschlich zugewandt und freundlich auf und eben gerade nicht pastoral, gerade nicht missionarisch, sodass ich glaube, dass wir wirklich niederschwelliges Angebot machen. Und in der Tat werden wir auch angesprochen von Menschen, die dann auch in einem intensiven Gespräch nicht zu erkennen geben, dass sie irgendwie eine tiefere religiöse Bindung haben oder die sogar sagen, es gab da mal eine Geschichte in meiner Kindheit und Jugend, aber mittlerweile bin ich ausgetreten.
Aber was unterscheidet Sie denn dann von einem Psychologen oder von einem Coach? Also was ist das, was Sie als Seelsorger, als ein Kirchenmann sozusagen an Mehrwert liefern gegenüber einem Coach?
Das Besondere der Polizeiseelsorge ist, dass wir für die Behörden und ihre Mitarbeitenden da sind, aber wir sind eben nicht Teil der Behörden. Ich bin Landespfarrer meiner Kirche, aber eben nicht in Diensten des Landes NRW. Das bedeutet, dass das Gespräch mit mir unter dem Schutz der Verschwiegenheit steht, dass ich ein Zeugnisverweigerungsrecht habe, dass ich unter keinem Strafverfolgungszwang unterliege, dass ich nicht eingebunden bin in die polizeiliche Organisation und Hierarchie, dass ich keinerlei Berichts- und Bewertungspflichten habe. Die gibt es zum Beispiel beim polizeiärztlichen Dienst, dem man sicherlich auch erstmal alles Vertrauen schenkt. Das hat er ohne Frage auch verdient, aber ein polizeiärztlicher Dienst muss zum Beispiel auch eine Entscheidung darüber treffen, ob jemand noch diensttauglich ist. Und das bringt zumindest in der Wahrnehmung der Beamten schon mal Unschärfen mit sich, die in unserer Richtung nicht entstehen. Was die Fachlichkeit angeht, und darauf achten wir auch als Anstellungsträger, sind alle von uns in vielfältiger Weise weiterqualifiziert in Beratung, in Supervision und Coaching und da bringen wir auch eine Fachlichkeit mit, die uns doch die Werkzeuge an die Hand gibt, Menschen möglichst gut und angemessen zu begleiten.
Sie haben das soeben schon angesprochen, dass Sie als Pfarrer Schweigepflicht haben und eben auch das Zeugnisverweigerungsrecht, was ja auch Basis Ihrer Arbeit ist, damit die Menschen überhaupt erstmal Vertrauen zu Ihnen aufbauen können. Was machen Sie denn eigentlich, wenn Sie in diesen Gesprächen, die ja sehr persönlich und privat sein können, wenn Sie da Dinge erfahren, bei denen es um Straftaten geht oder wenn Sie zum Beispiel Infos erhalten, durch die Schlimmeres verhindert werden könnte, bringt Sie das nicht irgendwie in eine Zwickmühle?
Also das, auch der Seelsorger kann mal belastet werden. Und wenn jemand von einer Straftat erzählt, die er selbst begangen hat, dann wird meine Haltung als Seelsorger sein, zu klären, wie er damit umgeht und zu ermutigen, reinen Tisch zu machen. Was anderes ist, wenn eine Straftat geplant und angekündigt wird. Das ist die einzige Situation, wo ich zum Beispiel, wenn die angekündigte Straftat jetzt wäre, ich will meine Frau umbringen, weil die hat jetzt einen Liebhaber und ich weiß da nicht anders mit umzugehen. Dann ist der Schutz des Lebens höher zu bewerten als der Schutz des vertraulichen Gesprächs. Aber das ist, glaube ich, gut nachvollziehbar.
Eines der großen Themen der vergangenen Jahre, in das Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen eingebunden waren, ist das Thema Missbrauch und Kinderpornografie. Es gibt ja zig Polizistinnen und Polizisten, die tagtäglich Material sichten müssen mit zum Teil wirklich unbeschreiblichen Inhalten. Was macht das mit denen und wie können Sie das auffangen?
Also wichtig ist sicherlich, sehr gut zuzuhören, ein feines Gespür dafür zu entwickeln. Ja, ist es die Wiederholung? Ist es das Video, was ich gerade heute gesehen habe? Ist es eine Verbindung zu meinem eigenen Leben? Oder ist es das Leid, was mir einfach nachschwingt und nachts über die Bettdecke läuft? Und dann ist zu gucken, wie stark ist die Belastung jetzt akut? Was setzt du dem entgegen? Wo ist dein Leben lebendig, leicht und fröhlich und ausgeglichen? Und auch zu schauen, was kann ein Mensch über das, was er vielleicht bisher getan hat, auch an Ausgleich finden oder auch zu ermutigen, zu sagen, es könnte sein, dass du zumindest für eine Zeit an dieser Stelle nicht mehr arbeiten kannst.
Es gibt diesen alten Spruch, wer die Hitze nicht verträgt, hat in der Küche nichts zu suchen. Der galt, glaube ich, auch lange Zeit bei der Polizei. Also will sagen, da muss man schon hart sein und das muss man halt einfach irgendwie wegstecken können. Ist ja vielleicht nicht der beste Umgang mit traumatisierenden Ereignissen. Hat sich da was geändert?
Ja, definitiv. Also ich überschaue jetzt aus meinem eigenen Dienst einen Zeitraum von 5 Jahren. Das ist noch nicht wirklich viel. Aber aus den Erzählungen von langjährigen Kollegen und auch Mitarbeitenden der Polizei weiß ich, dass sich in den letzten 20, 30 Jahren diesbezüglich viel getan hat und dass das Bild des taffen Mannes, der immer als Held vom Platz geht, das hat sich sehr gewandelt. Nichtsdestotrotz muss Polizei handlungsfähig und stark sein, ist es auch. Aber es ist eben heute nicht mehr ehrenrührig, wenn man zu erkennen gibt, dass man auch mal an seine Grenzen stößt und dass man eben nicht zu jeder Zeit mit allem klarkommt. Also Polizei scheint ein größeres Verständnis für menschliche Grenzen und den Umgang damit entwickelt zu haben. Und an der Stelle tun wir ja dann auch unseren Dienst.
Das Land Nordrhein-Westfalen stellt jetzt Mittel für die Polizeiseelsorge zur Verfügung. Und über die Arbeit habe ich gesprochen mit Volker Hülsdonk, leitender Landespfarrer für Polizeiseelsorge der Evangelischen Kirche im Rheinland. Und dieses Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet. In dieser Woche, am Wochenende, ist in Rüdesheim die Woche für das Leben zu Ende gegangen. Das ist eine der ältesten ökumenischen Initiativen in Deutschland. Seit 30 Jahren haben sich die evangelische und die katholische Kirche bei dieser Aktion über Fragen des Lebensschutzes ausgetauscht. Angefangen beim Thema Abtreibung bis hin zu gesellschaftlichen Forderungen nach einer Legalisierung der Sterbehilfe. Und lange war man da auch auf einer Linie. Aber jetzt ist Schluss. Die EKD wird sich in dem nächsten Jahr nicht mehr an der Woche für das Leben beteiligen. Auch weil sich die beiden Kirchen gerade in bioethischen Fragen immer weiter voneinander entfernen. Aktuelles Beispiel sind die unterschiedlichen Positionen der beiden Kirchen zur Reform von Paragraph 218. Michael Hollenbach hat auf beiden Seiten mal nachgefragt nach den Gründen für diese Entfremdung.
Der Grund dafür ist eher ein äußerer, denn die politischen Pläne zu neuen Gesetzen eben in dem Bereich der Lebensethik, die machen diese Diskussionen erforderlich. Und insofern werden diese Differenzen jetzt auf einmal manifest.
Meint Christian Stoll, Direktor des katholischen Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik. Die Unterschiede zwischen der römisch-katholischen und der evangelischen Kirche in Sachen Bioethik seien schon lange latent vorhanden.
Man hat ja in der Ökumene immer das Wort im Umlauf gebracht, Glaube trennt, Handeln eint. Das sollte also bedeuten, man ist sich in zentralen theologischen Fragen eben noch nicht einig, aber man kann gemeinsam christlich handeln. Und das schloss eben ein, dass man auch in ethischen Fragen eine gemeinsame Position vertritt. Und angesichts der aktuellen Gesetzgebungspläne tritt eben doch zutage, dass es mit dieser Einigkeit dann doch nicht so gut bestellt ist, wie man dachte.
Dissonanzen sind in den vergangenen Jahren deutlich geworden in ethischen Fragen am Beginn des Lebens, wie der Präimplantationsdiagnostik, der Embryonspende, dem Paragraphen 218 oder auch der Leihmutterschaft. Und auch, wenn es um das Lebensende geht, wie bei der Sterbehilfe. Christian Stoll benennt Gründe für die unterschiedlichen Sichtweisen.
Man kann zum Beispiel in der ganzen Frage des Schutzes des Lebens am Anfang sehen, dass protestantische Ethiker eher ein relationales Verständnis des Personenseins und der Menschenwürde vertreten haben und katholische Ethiker eher ein substanzielles. Der Knackpunkt in Fragen der Abtreibung oder der Präimplantationsdiagnostik und diesen Fragen ist, immer laufen solche Betrachtungen auf ein graduelles Verständnis des Lebensschutzes hinaus, also dass man das Leben in seiner Schutzwürdigkeit in bestimmte Phasen unterteilen darf oder nicht.
Die katholische Kirche geht mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle von einem absoluten Schutz aus. Die evangelische Kirche in Deutschland hat neulich ein Konzept vorgelegt, das von einem phasenweise abgestuften Schutz des ungeborenen Lebens ausgeht. Er erhöhe sich im Verlauf der Schwangerschaft. Miriam Rose, evangelische Professorin für systematische Theologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, sieht bei den beiden Konfessionen grundsätzlich unterschiedliche Zugänge zu ethischen Fragen.
Die katholische Kirche, katholische Theologie ist sehr stark an den Prinzipien orientiert. Also, was sollten die Prinzipien sein, die unsere ethischen Entscheidungen leiten? Und auf evangelischer Seite ist man schon auch an Prinzipien interessiert, aber noch viel stärker daran, was haben Entscheidungen für reale Konsequenzen. Das heißt, man denkt die Vermittlung von ethischen Entscheidungen in die Lebensrealität immer schon gleich mit.
Was zu beobachten ist bei den Protestanten, ist in den vergangenen Jahren das Gewicht der Autonomie des Individuums, der Selbstbestimmung immer mehr betont worden. So beispielsweise bei der ethischen Bewertung der Sterbehilfe.
Tatsächlich spielt das Konzept der Selbstbestimmung nochmal eine sehr hervorgehobene Rolle innerhalb der evangelischen Theologie. Also wir haben auch schon von der Reformation ein sehr großes Freiheitspathos im Sinne von Gott hat dem Menschen auch die Freiheit geschenkt, befreit ihn immer wieder neu zur Freiheit und damit auch zur Verantwortung. Also es ist auch ein sehr großes Zutrauen in das Wirken Gottes in jedem einzelnen Menschen.
Auch Peter Schallenberg ist sich bewusst, dass Prinzipielles in der römisch-katholischen Theologie und Ethik eine größere Rolle spiele als bei den Protestanten. Und der Professor für Moraltheologie und Ethik an der Universität Paderborn weiß auch um die Gefahren dieser Prinzipientreue.
Wir leben mit einem Spagat, böse ausgedrückt mit einer Doppelmoral.
Denn manchmal scheiterten die großen Ideale der katholischen Doktrin im Alltag, in der Realität.
Das ist eine Gefahr des Katholischen, ein Paternalismus, eine Fremdbestimmung, insgesamt eine Abschwächung des individuellen Gewissensanspruches.
Aber diese individuelle Gewissenserforschung gehöre durchaus zum Katholizismus, sagt Peter Schallenberg. Er verweist auf den englischen Kardinal John Henry Newman, der 1890 starb und einst erklärte:
Wenn ich einen Toast ausbringen müsste auf den Papst und das Gewissen, würde ich erst auf das Gewissen trinken und dann auf den Papst. Und da hat er vollkommen recht, aber dieser Standpunkt ist im Katholischen manchmal etwas unterentwickelt. Und damit neigt der Katholizismus dazu, sozusagen das Individualgewissen zu kolonisieren, mit Fremdbestimmung zu überziehen.
Die Protestantin Miriam Rose nennt einen weiteren Punkt:
Dass bei katholischen Stellungnahmen stärker immer noch die Institution mitbedacht wird. Also was bedeutet es für die Kirche, die immer auch eine weltkirchliche Dimension hat?
Das heißt, traditionelle ethische Prinzipien können nicht so leicht aufgegeben werden. Denn was in einer Weltregion als moralisch angesehen wird, gilt woanders möglicherweise als unmoralisch. Und Rose nennt eine weitere Herausforderung für die Kirchen, wenn sie sich ethisch positionieren.
Die wissenschaftlich gedeutete Wirklichkeit ist so mehrdeutig, dass man auch selbst bei gleichen Prinzipien zu unterschiedlichen Anwendungsnormen oder Anwendungsoptionen kommt.
Der wissenschaftliche Fortschritt zum Beispiel in der Biomedizin werfe neue Fragen auf und verlange nach differenzierten Antworten. Das gelte zum Beispiel fürs Lebensende, wenn palliativmedizinisch die Grenze zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe manchmal fließender werde.
Es gibt eine Enttabuisierung dieser Fragestellung,
sagt die hannoversche Regionalbischöfin Petra Bahr, Mitglied im Deutschen Ethikrat.
Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste und auch Schwierigste, weil Menschen auch mit zwei Perspektiven gucken. Sie gucken, wenn man so will, prinzipienethisch auf das Ganze und sagen dann, eigentlich bin ich dagegen. Für mich selber möchte ich diese Option aber erhalten, angesichts dessen, was ich sehe, wenn ich meine Schwiegermutter pflege.
Auch der katholische Ethiker Andreas Lob-Hüdepohl weiß bei moralischen Fragen am Lebensbeginn und Lebensende um die Probleme im Einzelfall, bei aller katholischen Prinzipientreue.
Wir nennen das in der theologischen Ethik Güterabwägungen, wo schwerste Güter wechselseitig miteinander irgendwie in einen Austausch gebracht werden müssen, sogenannte tragische Entscheidungen. Entscheidungen, von denen wir genau wissen, ein ganz wichtiges moralisches Gut gewissermaßen kommt ins Hintertreffen.
In den vergangenen Jahren haben sich die katholische und die evangelische Kirche in einigen bioethischen Fragen voneinander entfernt. Eine Konsequenz: Die ökumenische Aktion Woche für das Leben fand nun zum letzten Mal statt. Die EKD beendete nach 30 Jahren dieses Projekt. Christian Stoll, Direktor des katholischen Johann-Adam-Müller-Instituts für Ökumenik.
Also die Beendigung der Woche für das Leben hat katholischerseits schon für Irritationen gesorgt. Man hat sich eigentlich erhofft, dass man dieses Format erhalten kann und damit auch nach außen demonstrieren kann. Man geht in ethischen Fragen einen gemeinsamen Weg. Und insofern ist dieses Ende kein geringes Zeichen.
Das Ende solcher ökumenischen Aktionen und das Auseinanderdriften der bioethischen Positionen führe eher zu einer Schwächung christlicher Profile, meint der Katholik Christian Stoll.
Ich denke, dass man sich klar sein muss, wenn es keine gemeinsame Positionierung in lebensethischen Fragen mehr gibt zwischen den großen Kirchen, dass dann der gesellschaftliche Einfluss noch weiter schwindet.
Trotz der jüngsten Irritationen, die evangelische Theologin Miriam Rose warnt vor einer Dramatisierung der Differenzen und verweist auf die Studie Gott und die Würde des Menschen, ein Papier, das 2017 gemeinsam von Protestanten und Katholiken erarbeitet wurde. Trotz aller unterschiedlichen Zugangsweisen zu ethischen Fragen gelte ein Grundkonsens.
Das bedeutet nicht, dass wir nicht gemeinsam von der Würde des Menschen sprechen können, dass wir nicht gemeinsam von der Gottebenbildlichkeit sprechen können, dass wir nicht gemeinsam vom Wert des Lebens überzeugt sind, dass wir von der sozialen Eingebundenheit des Menschen sprechen und so weiter. Also das sind starke gemeinsame Überzeugungen, die durch diese einzelnen Dissense nicht aufgehoben werden.
Diese gemeinsamen Überzeugungen klingen allerdings auch recht allgemein. Hinter diesem Grundkonsens werden dann doch die Risse in bioethischen Fragen immer deutlicher sichtbar.
Ökumene-Risse in bioethischen Fragen, ein Beitrag war das von Michael Hollenbach. Und das war die Sendung Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein und hier geht's jetzt weiter mit der Sprechstunde rund um das Thema Gesundheit. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotschert, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis bald.